Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 318, Matthäus 3, 1 bis 12.
Taufe mit Heiligem Geist und mit Feuer. Was erwartet uns da?
Sind Sie getauft? Ja, womit eigentlich? Seltsame Frage, oder? Ja, mit Wasser natürlich. Aber sind Sie auch von Christus getauft? Also mit dem Heiligen Geist und mit Feuer? Ja, was könnte denn damit gemeint sein? Hören wir mal. Im Matthäusevangelium, im dritten Kapitel, da heißt es: Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham, aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Johannes der Täufer. Naja, Johannes, das ist ein Allerweltsname. Den gab's damals und den gibt's ja auch heute. Aber der Täufer, diese Bezeichnung, das ist wirklich etwas ganz Besonderes. Warum? Ich meine, sowas Ähnliches wie die Taufe, die gab's damals schon. Nur war das so mehr so eine Art von Selbsttaufe. Man nannte das eben Mikwe, das war so ein Wasserbad, das man verwendete, wenn man sich in irgendeiner Weise rituell verunreinigt fühlte oder nach den Gesetzen und Normen war. Also beispielsweise Frauen nach der Periode waren quasi per Gesetz als unrein klassifiziert und mussten sich nach einer gewissen Zeit, nach Abklingen der Periode, in diesem Taufbad der Mikwe, ja, reinigen. Und das war nicht ein normales Bad, sondern das war ein rituelles Bad und das war immer ein untertauchendes Bad. Also insofern war das bekannt, das Prinzip des Untertauchens. Und das war immer auch nur möglich in sogenanntem lebendigen Wasser. Also das waren dann entweder Fließgewässer oder es war Regenwasser oder es war Grundwasser, aber es musste immer in irgendeiner Weise fließen. Ja, Fremdtaufen, das gab es eigentlich nur in einem einzigen Bereich, nämlich dann, wenn sogenannte Proselyten, also Heiden, die zum Glauben gekommen waren, wenn sie jetzt eine rituelle Reinigung vollziehen sollten, dann wurden sie getauft. Ja, dann bedeutete das, ich verlasse mein altes Heidentum, ich reinige mich davon, damit ich mich dem einen Gott zuwende. Also so eine Art von Taufe gab es als Proselytentaufe durchaus. Ja, und jetzt tauft dieser Johannes. Genauso wie diese Proselytentaufe. Und zwar jetzt für fromme Israeliten. Ja, was fällt dem denn ein? Also er hat schon Aufsehen erregt. Das ist schon was ganz Besonderes. Erzeugt natürlich auch Neugier. Und das ist damals wie heute, Neugier heißt Sensationslust. Da kamen sie alle. Das hat sich verbreitet wie ein Lauffeuer. Das ging so weit, dass sogar der Geschichtsschreiber Josephus diesen Johannes, den Täufer, erwähnt hat und seine sehr kernige Art des Predigens. Interessanterweise wird ja dieser Vorläufer von Jesus auch angekündigt. Und darauf bezieht sich ja auch hier der Matthäus, Maleachi. Maleachi 3, Vers 23, da heißt es, siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag des Herrn. Und vorher wird er Elia noch einmal senden. Und Johannes der Täufer hat sich ja auch ganz explizit auf Jesaja 40, Vers 3 bezogen, wo es heißt, es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Naja, so Satzzeichen, wie wir sie haben, wo wir zum Beispiel einen Doppelpunkt setzen, wie bei der Luther-Übersetzung, die gab es damals in dieser Form nicht. Man kann also auf eine verschiedene Art und Weise diese Worte zusammenstellen. Da kann es heißen, also eine Stimme in der Wüste und dann bereitet dem Herrn. Oder es kann heißen, eine Stimme in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Wo die Stimme also sagt, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg. Also dieses in der Wüste kann der Stimme oder der Wegbereitung zugeordnet werden. Aber es nimmt sich nichts, es sagt eigentlich letztendlich das Gleiche. Ja, und dann kommt dieser zentrale Ausdruck, tut Buße. Meiner Ansicht nach ist das etwas ungeschickt übersetzt. Das heißt ja eigentlich, kehrt um, ändert eure Meinung, bereut, metanoeo. Und dieser Umkehr, die ist gar nicht jetzt so ein äußeres Tun. Der Schwerpunkt meint immer eine innere Haltung, eine innere Einstellung. Und nicht irgendwas mit Bußpraktiken, also so wie man im Mittelalter beispielsweise Bußgürtel getragen hat, also solche Stachelbänder, also Stacheln nach innen, die man sich entweder um den Leib oder um den Oberschenkel gebunden hat, um jetzt irgendwie Buße zu tun, indem man schmerzhaft leidet. Diese Form von Selbstgeißelung, auch die rituelle Selbstgeißelung, beispielsweise während der Pest, wo sie dann mit blutendem Rücken dann durch die Straßen gezogen ist, im Sinne von wir tun doch Buße, das ist damit nicht gemeint. Es geht um eine Umkehr, um eine innere, wirklich existenziell veränderte Haltung. Und dazu heißt es jetzt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ja, eigentlich heißt es ja Königreich der Himmel. Also nicht ein Himmel und das Reich eines Himmels, sondern das Königreich der Himmel, also aller Himmel. Also immer in Mehrzahl. Das ist eine Umschreibung, damit man den Gottesnamen nicht nennen muss. Die Himmel, das ist eigentlich nichts anderes als JHWH, also das ist Gott selbst, der dann in dem Augenblick präsent ist. Also heißt das eigentlich, Gott ist nah. Das soll das ausdrücken. Und interessant ist ja, dass Jesus exakt die gleichen Worte verwendet hat. Er hat seine Jünger losgeschickt mit der Aussage, sagt ihnen, Gott ist nah. Das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Und wenn Gott nah ist, was heißt das dann praktisch? Da kommt das Gericht. Ja, und Gericht, tja, ist das jetzt Erlösung, Befreiung, Verdammung? Ja, das, es heißt jedenfalls, hier wird etwas geklärt. Ja, und dieser Johannes der Täufer, wie erscheint der jetzt? In so einem Kamelhaarmantel. Kamelhaare sind somit die härtesten und robustesten Haare. Das ist eigentlich mit einer der robustesten Mäntel. Sieht nicht so doll aus, aber wirklich, der hält was aus, über Jahrzehnte hinweg. Und das hat Ähnlichkeiten mit dem Mantel des Elia. Der hatte nämlich auch so einen speziellen Mantel, den er dann dem Elisa später übergeben hat, als Prophetenmantel. Sehr weit. Deswegen muss er auch, wenn man also in irgendeiner Weise unterwegs ist, mit einem Gürtel gerafft werden, das ist klar. Ja, und dann hat er seine Speise, da wird hier von Heuschrecken und Honig geredet. Eine interessante Speise, da denkt man sich, oh, wie elend. Na, Vorsicht! Einmal Heuschrecken sind wirklich explizit erlaubt. Wer es nicht glaubt, der sollte mal in 3. Mose 11, Vers 22 nachlesen. Da sind wirklich alle Heuschrecken als Insekten, als Speise erlaubt. Nebenbei gesagt, sogar jetzt inzwischen in der EU, seit November 21 dürfen auch EU-Bürger Heuschrecken zu sich nehmen. Das sind nämlich hochwertige Lebensmittel. 60% Eiweiße, ziemlich gute sogar, alle, die man braucht. 25% Fette, dabei auch sehr viele Omega-3-Fette. 12% Ballaststoffe. Und alles, was man an Spurenelementen braucht. Also man kann sich wirklich außerordentlich gut damit ernähren. Sehr, sehr, sehr ausgewogen. Natürlich kaum Kohlenhydrate, aber deswegen gab es ja den Honig. Ne? Insofern, dass das jetzt eine schlechte Kost wäre. Nein, es ist die Kost, die eigentlich einen Menschen vollständig ernähren kann. Es geht aber hier um was anderes, warum das erwähnt wird. Es geht um ein Lebensprinzip. Er kommt also aus einem Bereich, wo er sagt, ich bin absolut unabhängig. Ich werde nur von Gott versorgt. Das ist die Aussage. Er hat sich aus allen sozialen Bezügen herausgelöst. Und jetzt mal so ein kleiner Tipp für Bibelkenner. Wer weiß, was mit Elia so war, als es um diese große Dürre ging, die er ansagen musste. Er ist versorgt worden, auch interessanterweise dort in der Nähe, am Bach Krit. Und dort ist er von Raben versorgt worden, so lange, bis dieser Bach ausgetrocknet ist. Und übrigens ist dieser Elia auch dort in der Nähe sogar dann gen Himmel gefahren, als er seinen Job an seinen Schüler Elisa übergab. Also eigentlich soll das alles zeigen, dass er wirklich der wiedergekommene Elia ist. Ja, wie war denn die Stimmung damals? Es war eine aufgeheizte Stimmung. Es gab eine sehr, sehr große Messias-Erwartung. Der Messias, der Befreier, derjenige, der das Volk zu alter Größe zurückführen wird. Und natürlich ist der Messias sozusagen der Bote Gottes, der die Macht Gottes verkörpert hat. Und dann hat man natürlich ein Bedürfnis, wenn das jetzt soweit ist, dann will man da mit dazukommen. Da wird das Gericht gehalten und da werden die einen von den anderen getrennt und so. Und dann ist es klar, dass man zu den einen gehören will. Und dann will man auch kultisch rein sein. Dann ist also das Bedürfnis jetzt hier für diese Gottesnähe, die dort angekündigt wird, sich vorzubereiten. Sicher ist sicher, allemal. Also das Bedürfnis, sich da mal taufen zu lassen und die Sünden dann in dem Falle auch zu benennen, ist dann durchaus sehr nachvollziehbar gewesen. Und da er nun mal einen großen, ja, Verbreitungsraum hatte, weil überall von ihm erzählt wurde, kamen sie eben auch von überall her. Ja, und er hatte natürlich dann dort einen ziemlich wuchtigen Predigtstil, also richtig ungehemmt. Er hat sich nicht nur äußerlich aus den sozialen Abhängigkeiten befreit, er hat sich auch innerlich völlig befreit. Wenn er was gesagt hat, hat er es beim Namen genannt. Er hat es deutlich gesagt, er hat es nicht freundlich umschrieben oder angedeutet. Er hat derb und deutlich alles, was unanständig ist, beim Namen genannt. Und wenn jemand so absolut deutlich ist und jeder weiß, dass das stimmt, dann führt es natürlich auch bei den Hörern zu einer inneren Erschütterung und auch zu einer gewissen Bereitschaft, sich dann dazu zu bekennen und sich dann in irgendeiner Weise taufen zu lassen und umzukehren oder sich dessen zu vergewissern, dass das eventuell doch hilfreich sein könnte. Also das Taufinteresse war groß. Das kam natürlich auch bei den Eliten an, bei den religiösen Eliten, die Pharisäer und die Sadduzäer. Die Pharisäer, das waren sozusagen die Edelfrommen, die ganz besonderen Abgehobenen, die also wirklich absolut alles meinten, gesetzmäßig berücksichtigen zu müssen. Die Sadduzäer waren eher die Liberalen, aber gleichzeitig diejenigen, die eigentlich an der Macht waren. Das waren die Priester und diejenigen, die den Hohen Priester stellten und die das praktisch schon von Generation zu Generation gemacht haben. Aber beide waren natürlich interessiert. Was läuft da eigentlich ab? Tja, also die Amtsinhaber, könnte man sagen, und die Edelfrommen. Sie kommen, ob sie wirklich zur Taufe gekommen sind, weiß man nicht, aber als Johannes sie so sieht, da donnert er ihnen entgegen, was sie für Heuchler sind. Der wartet gar nicht ab, ob sie sich taufen lassen wollen. Otterngezücht, sagt er, also Schlangenbrut heißt das eigentlich. Noch krasser heißt das eigentlich, ihr seid die Erzeugnisse Satans. Ja, und ihr seid keine echten Kinder Abrahams. Vielleicht seid ihr genetisch Kinder Abrahams, ja, aber geistlich nicht, keine wirklichen Kinder Abrahams. Gott ist in der Lage, sich seine Kinder von überall zu holen und wenn es sein muss, kann er aus diesen Steinen seine Kinder machen. Ihr gehört jedenfalls nicht dazu.
Tja, das ist natürlich eine sehr deutliche Predigt. Oh, das ging noch weiter.
Also alles hängt davon ab, welche Frucht man bringt. Und Bäume ohne eine gute Frucht werden umgehauen. Und die Axt dafür, die ist jetzt schon vorbereitet. Und wenn ihr zu den Bäumen gehört, die keine gute Frucht bringen, werdet ihr auch umgehauen werden. Das Gericht wird euch treffen.
Und dann verweist er mit der gleichen Vehemenz auf den Messias. Und jetzt kommt ja was Interessantes. Er sagt eigentlich, der Messias, der jetzt sozusagen schon ganz nah ist, der ist unvergleichlich größer und unvergleichlich stärker und unvergleichlich bedeutungsvoller als er selbst. Er selbst kann sozusagen nur auffordern, umzukehren und als Symbol dafür diese Wassertaufe durchführen. Aber dieser Messias wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Die Wassertaufe, die ist im Vergleich dazu als symbolische Handlung geradezu harmlos. Sie ist nur innerlich vorbereitend. Aber die Geist- und Feuertaufe, die ist gewaltig, sie ist existenziell, sie ist wirklich umwandelnd. Ja, was ist das jetzt? Zum Glück gibt es auch noch andere Bibelstellen, in denen das ziemlich präzise erläutert wird. Ich habe da mal eine vorbereitet, die ich vorlese, nämlich
1. Korinther 3, da schreibt Paulus ab Vers 11, einen andern Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Das ist doch mal eine klare Sprache. Hier sagt er ganz deutlich, der Paulus, dass Jesus wirklich mit Feuer das Werk eines jeden Menschen offenbaren wird. Also da wird schon ein bisschen deutlicher, was Geisttaufe und Feuertaufe eigentlich ist. Geisttaufe bedeutet ja erst einmal Aufnahme seiner Liebesmacht in unsere Herzen. Der Heilige Geist ist seine Liebesmacht, seine wirksame Liebesmacht, die wir, wenn wir sie in uns aufnehmen, uns stärkt, die uns Mut gibt, die uns die Fähigkeit gibt, offen zu sein, die uns die Möglichkeit gibt, uns wirklich ganz und gar ihm hinzugeben. Ja, und die Feuertaufe, das ist die Erprobung und die Festigung dessen, was in uns gewachsen ist. Durch Auseinandersetzung, durch Belastung, durch Schmerz, auch durch Kampf, durch Beständigkeit, dadurch, dass wir jetzt spüren, wie wahr das ist, wofür wir uns vermeintlich so leicht entschieden haben. Da bleibt was übrig. Klar, sagt ja Paulus hier deutlicher. Wie aber, wie durchs Feuer hindurch. Man kann schon ganz schön versenkt sein durch das, was Feuer heißt, wenn es jetzt nicht Gold, Silber, Edelsteine sind. Übrig bleibt nämlich unsere Wahrheit. Das Holz, das Stroh und das Heu, das verbrennt. Also dieses ganze Pseudohafte unseres Denkens. Und wenn nur die Wahrheit übrig bleibt, dann ist das genau das Gericht, um das es geht. Was bleibt denn übrig? Übrig bleibt seine Liebe in uns, wenn sie in uns Platz gegriffen hat. Seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Und was wird verbrannt? Ja, unser Wahn, unser Hochmut, unsere selbstbezogene Eigensucht. Genau so trennt sich Spreu von Weizen. Damals hat man das gemacht durch sogenanntes Worfeln. Das war noch Business. Bis in die Neuzeit hinein eine der Methoden, mit denen man tatsächlich Spreu von Weizen getrennt hat. Das ausgedroschene Getreide wird genommen, entweder mit einem Korb oder mit einer Schaufel, und wird dann in den Wind hochgeworfen. Und der Wind trägt den ganz leichten Spreu, die Spelzen und alles das trägt es davon, und dann bleiben die schwereren Körner übrig. Ja, das nennt man übrigens Windsichtung. Das konnte man dann später auch durch mechanische Maschinen, die sogar zum Teil aus Holz waren, machen, dass man also dann einfach eine Art von Kunstwind erzeugte und dadurch den Spreu vom Weizen trennte. Aber jetzt kommt der letzte Satz. Verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Jedenfalls Spreu. Das ist eine Lieblingsstelle für so manche. Ha! Hier ist doch die ewige Verdammnis und die Hölle gemeint. Was anderes kann es doch nicht sein. Normalerweise verbrennt ja Spreu mit Feuer relativ schnell und sehr leicht. Aber unauslöschliches Feuer. Oh, das ist das Lieblingsbild, gerade für alle pharisäerhaft Frommen, in deren Herzen nämlich selbst ein
unauslöschliches Feuer des Hasses brennt. Ein Hass gegenüber all diejenigen, die ungläubig sind. Und da ist so richtig gehend ein hasserfülltes Bedürfnis, selbst zu verdammen.
Ja. Und wenn man selber verdammen will, dann kann jeder selbst entscheiden, wo er eigentlich hingehört. Denn in Wirklichkeit ist hier was ganz anderes gemeint. Es geht nämlich hier um eine ganz elementare Sichtung zwischen Liebe und Hass. Alles wird einmal in seiner innersten Wahrheit offenbar werden. Und wer sich für die Liebe entscheidet, der trennt sich in seinem Herzen auch von dem Hass, nämlich von der Quelle des Hasses, eigentlich dem Hochmut. Der lässt los. Alles, was zum Hass gehört, wird weggefegt. Aber wer seine Identität auf seinem Hochmut aufbaut, auch seine religiöse Identität, wer also hochmütig bleiben will, der wird logischerweise, und da kann er gar nicht anders, an seinem Hass festhalten. Und wenn er das tut, wird er so lange mit seinem eigenen Hass konfrontiert, bis dieser Hass vielleicht sich selbst verbrannt hat. Das kann lange dauern. Und bis auch nur vielleicht und vielleicht auch nur kümmerlich nur noch ein Rest an Liebe übrig ist. Und wenn nur so wenig an Liebe übrig ist, dann ist der Wiederaufbau ein extrem langsamer Prozess. Und dazu braucht es auch geistig sowas wie Inkubatoren, also Brutkästen, in denen diese außerordentlich kümmerliche Seele ganz langsam und behutsam überhaupt erst in ihrer kümmerlichen Restliebe genährt werden kann. Und so im Brutkasten ist man abgeschlossen. Und abgeschlossen ist ein anderes Wort für verdammt. Ganz schön lange, geradezu ewig. Und das kann man auch nicht durch irgendeinen Willen in sich abkürzen, denn unser Wille hat ja immer eine gleiche Quelle, nämlich die Quelle, entweder ist es unsere Liebe oder unser Hass, ganz krass ausgedrückt. Und wenn wir das alles entsetzlich für uns finden und wir aus Hass heraus uns ändern wollen, völlig ohne Chance. Aber dennoch, wenn der Hass einmal verbrannt ist und vielleicht noch ein Rest Liebe übrig ist, aus dem heraus die kümmerliche Seele schrittweise regeneriert werden kann, ist auch das eine Gnade. Ja, und so einen Johannes, so einen Täufer Johannes, hat eigentlich jeder von uns in sich selbst. Wir nennen das nämlich Gewissen. Und das kann manchmal sehr, sehr lautstark sein. Hör auf damit! Geh den richtigen Weg! Mach das nicht einfach weiter. Ob man darauf hört? Häufig ist eine solche Umkehr erst bei sehr, sehr, sehr großer existenzieller Betroffenheit möglich. Wenn man also seinen Arbeitsplatz verloren hat, wenn man seinen Partner verloren hat, wenn man seine Freunde verloren hat, wenn man seine Gesundheit verloren hat, wenn fast alles verloren ist, dann ist für manche durchaus eine Umkehr möglich oder eben auch dann nicht. Wenn nämlich der Hass regiert, kann dann aufgrund dessen, dass man dann wirklich im eigenen Elend steckt, auch der Hass lange, lange, lange bleiben. Wenn aber jemand umgekehrt ist, dann erzeugt das schon eine Art von Ekel, einen totalen Abscheu vor diesem alten Leben. Und das ist etwas, das erzeugt auch eine enorme Dankbarkeit. Denn ein reiner Wille hat dafür überhaupt nicht ausgereicht. Einfach nur zu wollen und man sei in der Lage, wie ein Held, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf herauszuziehen. Praktisch niemals möglich. Wir brauchen immer Hilfe. Hilfe ist immer dringend nötig. Und manchmal helfen dabei auch Symbolhandlungen, die uns darin stärken. Die anonymen Alkoholiker, die haben das auch verstanden. Da geht's auch immer um Symbolhandlungen, an denen man selber sich wechselseitig vergewissert. Dafür ist auch eine Taufe in dieser Hinsicht ganz sinnvoll. Aber in Wirklichkeit ist so etwas wie eine innerste Heilung von ganz von innen heraus notwendig. Und das ist dasjenige, was der sogenannte Heilige Geist in uns möglich macht. Vorher sind wir ausgeliefert unserer Gier. Und damit sie schwächer wird und sich vielleicht sogar letztendlich auflöst, ist das wirklich notwendig, dass wir diese Taufe des Heiligen Geistes erfahren. Aber das Feuer bleibt erstmal noch übrig. Die Versuchung und der Kampf darum, der Versuchung nicht zu erliegen. Die Ablehnung, wenn man mit den Kumpels eben nicht mehr so säuft wie vorher auch, als Beispiel. Der Spott, wenn man sich von der Selbstverständlichkeit in einer sozialen Umgebung zurückzieht, weil man dort nicht mehr mitmacht. Aber interessant ist, dass dieses Feuer uns auch wirklich in uns selber dann stärkt und festigt. Und das führt dann zu einer wirklich großen Dankbarkeit von allen, die das durchgestanden haben. Ja, und wie Johannes der Täufer sagte über die Stärke, der Stärkste und zugleich Geduldigste und zugleich Liebevollste, den Johannes der Täufer hier ehrfurchtsvoll angekündigt hat, der wird und der will uns dabei begleiten. Und zwar auch durch unsere tiefsten Abgründe hindurch.